Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Am Mikrofon ist Marina Schweizer. Schönen guten Abend. Der FC Schalke 04 kann noch gewinnen. Das ist gleich unser erstes Thema. Fans in Fußballstadien gibt es gerade nicht. Aber während in der Liga weiterhin Geisterspiele stattfinden und Deutschland ohnehin über Verschärfungen bei den Maßnahmen diskutiert, will die UEFA Zuschauer haben bei der anstehenden EM im Sommer. Unser Bayern-Korrespondent berichtet, warum das am Austragungsort München für Unmut sorgt. Und wir sprechen mit dem Aerosol-Experten Gerhard Scheuch darüber, wie er die Idee zum jetzigen Zeitpunkt findet. Wir schauen zur Ruder-Europameisterschaft, wo es für das deutsche Team heute Freude und Dämpfer direkt hintereinander gab. Gold im Einer, aber der Deutschlandachter nur auf Platz 4. Darüber sprechen wir mit Richard Schmidt, der heute mit im Boot saß. Bei den nach wie vor geplanten Olympischen Spielen in Tokio sind ausländische Besucher ausgeladen und damit braucht es auch nicht mehr so viele freiwillige Helfer. Viele sogenannte Volunteers sind verärgert, zum Beispiel, weil sie auf Kosten sitzen bleiben. Auch darüber berichten wir. Lange war die Negativserie des FC Schalke 04 Thema in der Sportberichterstattung. Da wurde noch vorgerechnet, wie viele Spiele ohne Sieg reihen sich inzwischen aneinander. Aber irgendwie war selbst das abgeflacht, nachdem die Gelsenkirchener ein so desolates Bild in der Liga abgegeben haben. Heute das Lebenszeichen, der erste Sieg seit 92 Tagen, ein 1:0 des Tabellenletzten gegen den FC Augsburg. Jan Wochner.
Schalkes Spieler ballten die Fäuste, reckten die Arme nach oben. Das Trainerteam verschmolz für einige Sekunden zu einem Jubelknoll. Die Freude über den erst zweiten Saisonsieg bei Schalke war immens, auch bei Torwart Ralf Fährmann.
Jedes positive Ergebnis tut gut, jeder Sieg tut gut für die Zukunft einfach. Und ob dann Fall A oder Fall B eintritt, das wissen wir momentan jetzt nicht. Das werden wir dann am Ende der Saison sehen.
Viel spricht für Plan A. A wie Abstieg. Auch nach diesem 1:0 Heimsieg, denn der Abstand zum rettenden Ufer ist nach wie vor gewaltig. Den Sieg erkämpfte sich Schalke mit viel Einsatz, guter Defensivordnung und einem frühen Tor. Suat Serda traf an seinem 24. Geburtstag per Abstauber schon nach 4 Minuten. Dabei profitierte Schalke von einem Fehler von Augsburgs Keeper Gikiewicz, der einen Flankenball vor die Füße Serdas abgewehrt hatte.
Wir verlieren das Spiel, weil Gikiewicz macht Fehler und was kann ich sagen? Es tut mir leid, ich nehme von meiner Kappe. Nach 20 Minuten, wir sind klare, bessere Mannschaft. Aber einfach, wir müssen Tor schießen, dann können wir das Spiel drehen. Wir schießen kein Tor.
Tatsächlich war Augsburg ab Mitte der ersten Hälfte überlegen, hatte auch mehr Torchancen, nutzte aber keine. So durften die Schalker am Ende tatsächlich mal wieder jubeln.
Und das tat dann auch Schalkes Trainer Dimitrios Gramotzis.
Natürlich freue ich mich, aber ich freue mich insbesondere für die Spieler und auch für unsere Fans, die natürlich die letzte Zeit ja nicht wenig leiden mussten. Und wenn ich die letzten Wochen Revue passieren lasse, wie die Spieler an die Sache rangegangen sind, wie sie jeden Tag im Training versuchen, auch sich ein Stück weit zu verbessern und auch diesem Sieg ja herbeizuführen, das hat mir heute sehr gut gefallen. Wir waren mit einer sehr guten Einstellung im Spiel. Die Spieler haben sich nicht zurückgenommen. Sie haben gesagt, wir geben Vollgas, solange die Kräfte reichen. Und alle, die heute dabei waren, auch die Jungs, die reingekommen sind, haben ihren Teil dazu beigetragen, dass wir heute diesen Sieg über die Runde bringen können.
Sagt Dimitrios Gramotzis, ganz anders die Gefühlslage von Augsburgs Trainer Heiko Herrlich.
Es war ärgerlich heute. Wir sind relativ früh in Rückstand geraten, nach 3 Minuten. Durch einen Patzer. Rafael Gikiewicz hat uns bisher ganz viele Punkte gerettet und geholt. Heute hat er am Anfang einen Ball fallen lassen, eigentlich aus dem Nichts. Dadurch musste man der Musik hinterherlaufen, haben es trotzdem eigentlich dann nach einer Viertelstunde ganz gut gemacht, haben uns gegen tiefstehende Schalker Chancen erarbeitet. Aus den Möglichkeiten haben wir leider nichts Zählbares mitnehmen können. Ärgerlich ist halt, dass der einzige Torschuss, der wirklich auf unser Tor kam, war der Freistoß. Den hat Rafael Gikiewicz super gehalten. Und so fahren wir jetzt hier mit leeren Händen nach Hause. Ist natürlich ärgerlich, weil wir uns natürlich vorgenommen haben, hier zu punkten.
Sagt Heiko Herrlich. Ebenfalls mittendrin im Abstiegskampf stecken bekanntlich der 15. Mainz und der 16. Köln. Die stehen sich gerade im Abendspiel gegenüber. Nach früher Mainzer Führung durch Boetius steht es jetzt 1:1. Den Kölner Ausgleichstreffer erzielte Duda per Handelfmeter. Es war und ist ganz schön viel los in der zweiten Liga diese Woche. Nicht unbedingt sportlich. Es gibt einige bestätigte Corona-Fälle in verschiedenen Teams, weshalb die ganzen Mannschaften von Sandhausen, Karlsruhe und Kiel in Quarantäne sind. Wann und wie die aktuellen Partien, die jetzt ausfallen müssen, nachgeholt werden können, ist noch nicht klar. Nur, dass es eng wird im Saisonendspurt. Auch vor zwei für heute angesetzten Spielen gab es Wirbel. Erst stand die Partie von Hannover 96 gegen den 1. FC Heidenheim auf der Kippe. Doch nach einem positiven Antigen-Schnelltest auf das Virus am Morgen gab es am Nachmittag Entwarnung bei den 96ern. Alle PCR-Tests waren negativ. Das Spiel fand statt. Hannover unterlag zu Hause Heidenheim mit 1:3. Moritz Kühn.
Gnadenlos effektiv und eiskalt vor dem Tor, so lässt sich der Erfolg von Heidenheim bei Hannover 96 zusammenfassen. In der ersten Halbzeit sorgte Marlon Busch mit einem Gewaltschuss aus 25 Metern für die Führung, ehe die Niedersachsen kurz nach der Pause zum 1:1 ausgleichen konnten. Danach drückten die 96er auf die Führung, aber ein Kopfballtor von Haraguchi wurde wegen einer Abseitsposition 20 Sekunden vor dem Treffer korrekterweise aberkannt. Die Heidenheimer ließen sich davon nicht aus dem Konzept bringen. Ein Doppelschlag sorgte dann für die Entscheidung. Erst Leipertz und kurz danach der eingewechselte Schimmer mit dem 2:1 und 3:1. Durch den etwas schmeichelhaften Erfolg haben die Heidenheimer wieder Tuchfühlung zu den Aufstiegsrängen.
Auch kurz vor dem Duell gegen Eintracht Braunschweig gab es beim VfL Osnabrück einen positiven Test. Dennoch konnte die Partie stattfinden. Es musste ein VfL-Spieler in Isolation und Osnabrück unterlag Braunschweig deutlich. Burkhard Tillner.
Der VfL Osnabrück wurde im Kellerduell der zweiten Liga von Eintracht Braunschweig mit einem 0:4 überrollt. In einem ausgeglichenen Spiel stand die Gästeabwehr sicher und im Spiel nach vorn hatte die Eintracht mit Abdullahi und Kubilanski die Erfolgsgaranten auf ihrer Seite. Beide trafen je zweimal und nutzten dabei Unsicherheiten und Unzulänglichkeiten der Osnabrücker Hintermannschaft gnadenlos aus. Braunschweig feierte mit diesem Erfolg den ersten Auswärtssieg der Saison und der VfL ist nun trauriger Zweitliga-Rekordhalter in Sachen Heimniederlagen in Folge. Das 0:4 war Heimpleite Nummer 10 am Stück. Im Abstiegskampf bescherte dieses Spiel nur den Braunschweigern Hoffnung.
Und nach dem 3-Punkte-Erfolg des Tabellenletzten Würzburg unter der Woche im Nachholspiel gegen Hannover gelang es den Würzburgern heute nicht daraus, eine kleine Aufholserie zu machen. Gegen den 13. aus Nürnberg gab es nur ein 1:1. Taufik Khalil.
Dieses 1:1 zwischen Würzburg und Nürnberg hilft am Ende beiden, zumindest ein bisschen. Dabei dürften sich vor allem die Würzburger ärgern, dass am Ende nicht ein Sieg dabei rausgekommen ist, denn die Kickers waren die etwas gefährlichere Mannschaft. Die Führung für den Club nach einem bösen Schnitzer des Würzburger Kopacz, der will einen ungefährlichen Ball wegschlagen, fabriziert eine Kerze in den eigenen Strafraum und Nürnbergs Schuranov muss nur noch einnicken. Danach Nürnberg verhältnismäßig zurückhaltend, Würzburg aggressiver. Glück für den FCN, dass Mühl nach einer Notbremse gegen Munsi nicht rausfliegt. 12 Minuten vor dem Ende erlöst Lars Dietz die Kickers per Kopf nach Freistoß von rechts. Der 1. FC Nürnberg hat jetzt 7 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz 16. Nächste Woche kommt Kiel, da muss man sich anders präsentieren. Würzburg hat jetzt noch 6 Rückstand auf die Relegation. Wenn die Kickers bei St. Pauli so auftreten wie heute, dann könnte wieder ein Pünktchen Hoffnung drin sein.
Wegen vermeintlicher Fehlentscheidungen von Schiedsrichtern beendet der Sponsor Flyer Alarm sein Engagement beim DFB. Das gab der Gründer Thorsten Fischer nach dem Franken-Derby bekannt. Er ist zugleich Aufsichtsratschef der Würzburger Kickers. Er teilte schriftlich mit: Erzähle inzwischen 11 spielentscheidende Fehlentscheidungen, woraufhin er sämtliche Verträge mit dem DFB kündige. Seine Firma ist ja unter anderem Namenssponsor der Frauenbundesliga. Belege für seine Anschuldigungen lieferte Fischer nicht. Bayern ist der einzige Schauplatz in Deutschland für Spiele der paneuropäischen Fußball-EM diesen Sommer. Die Gruppenspiele der deutschen Mannschaft und ein Viertelfinale sollen in München ausgetragen werden. Für einige Unruhe sorgt angesichts der aktuellen Pandemielage allerdings seit einigen Wochen der Wunsch der Europäischen Fußballunion, Spiele sollen unbedingt vor Fans ausgetragen werden. Wie passt das zu der harten Linie bei Lockdown-Maßnahmen, für die zum Beispiel Bayerns Ministerpräsident Markus Söder fast täglich wirbt? Die Frage steht im Raum, lässt sich da München als deutscher EM-Standort erpressen? Das glauben nämlich schon länger Münchner Fußballfans. Unser Bayern-Korrespondent Tobias Krone mit einem Lagebericht aus der bayerischen Landeshauptstadt.
Ich gehöre wahrscheinlich zu der extremsten Gruppe, die sagt, das ist nicht mehr das Stadion-Fußballerlebnis, wie ich es kenne, wie ich es liebe.
Und das sagt einer, der eigentlich kein einziges Spiel seines Vereins, dem FC Bayern, verpasst.
Und mir gibt dieser Fernsehfußball gerade jetzt auch ohne Zuschauer mit der fehlenden Atmosphäre überhaupt nichts. Also ich nehme es mal über das Sportstudio wahr, über die Sportschau und schaue ab und an mal Drittligaspiele nebenbei. Aber das war's dann auch schon.
Alexander Fischer ist Sprecher des Fan-Dachverbands Club Nummer 12. Er vertritt rund 4.500 eingefleischte Bayern-Fans, gut die Hälfte davon mit Dauerkarte. Die aufwendigen Stadion-Choreografien sind Meisterwerk des Club Nummer 12. Nur wenige Menschen in Deutschland stehen so für Stadionkultur wie er. Und deshalb lassen Sätze wie diese zur Europameisterschaft aus seinem Mund aufhorchen.
Ich find's von der UEFA, um ehrlich zu sein, eine ziemliche Frechheit, was da abläuft. Also man setzt ja de facto die Verbände bzw. die Stadionbetreiber unter Druck und sagt, entweder ihr spielt mit Zuschauern oder es wird bei euch gar nicht gespielt.
Alexander Fischer ist sauer auf die UEFA, den Europäischen Fußballverband. Dieser will vom 11. Juni an die Europameisterschaft 2021 in verschiedenen Stadien Europas ausrichten, und zwar möglichst mit Publikum. Wenn es die gesundheitliche Situation erlaube, so äußerte sich UEFA-Präsident Alexander Čeferin bei dem Fernsehsender Sky, erwarte die UEFA natürlich Zuschauer. Ist das eine versteckte Drohung an den deutschen EM-Standort München? Die UEFA sagt nein. Alexander Fischer glaubt, ja. Die Münchner Allianz Arena, in der die drei Vorrundenspiele der deutschen Mannschaft und ein Viertelfinalspiel stattfinden sollen, könnte deshalb ein Wackelkandidat werden. Denn ähnlich wie in Bilbao, Rom und Dublin möchte man sich in München nicht auf eine Zuschauergarantie festlegen.
Dass die UEFA, die massiv auf Zuschauereinnahmen angewiesen ist, das versucht irgendwie durchzudrücken, ist aus wirtschaftlicher Sicht verständlich. Aber die Art und Weise, wie man es macht, ist aus meiner Sicht unter aller Sau. So geht's nicht, aber ich fürchte, viele Städte und Verbände werden sich erpressen lassen.
Die Frage steht im Raum, lässt sich München als einziger deutscher Austragungsort der EM auf einen Deal ein? Eher unwahrscheinlich, wenn man Ministerpräsident Markus Söder in der vergangenen Woche zugehört hat.
Vorsicht mit Vernunft bleibt jetzt die generelle Linie. Das heißt, es ist nicht die Zeit für unsichere Öffnungen, es ist auch nicht die Zeit für Experimente, sondern es ist besser, wenn wir nochmal auf Nummer sicher gehen.
In der vergangenen Woche verwahrte sich Söder auch gegen eine solche Garantie. Gegenüber RTL-NTV sagte er, das würde auf erbitterten Widerstand stoßen. Wie geht die UEFA damit um? Diese Frage lässt der Verband unbeantwortet und verweist schriftlich auf ein Ultimatum bis zum 19. April. Bis dahin müsse auch München weitere Informationen zu seinen Zuschauerplänen liefern und dann werde die UEFA Entscheidungen treffen. Wird München Stadionpublikum zulassen? Bei der Stadt will man sich nicht äußern und erstmal abwarten. Alexander Fischer vom Club Nummer 12 ist skeptisch.
Der Oberbürgermeister wird ein Problem haben, wenn er jetzt eine EM mit, sagen wir, 40.000, 50.000 Zuschauern im Stadion zulässt. Zeitgleich aber in der Stadt sagt, Biergärten bleiben zu, Kneipen bleiben zu und die Wiesen wird abgesagt. Das wird er ganz schlecht verkaufen können.
Doch hinter den Kulissen bemüht sich die bayerische Staatsregierung um einen Austausch mit der UEFA. So berichtet Söders rechte Hand, Staatsminister Florian Herrmann, schriftlich auf Anfrage.
Wir hatten am Mittwoch ein konstruktives Gespräch mit UEFA-Präsident Čeferin. Die Fußball-EM ist ein besonderes Ereignis, bei dem wir München als Austragungsort natürlich behalten wollen. Ergebnisse gibt es aktuell noch nicht, aber wir bleiben im intensiven und konstruktiven Dialog.
Will heißen, die Meinungen zwischen UEFA und Staatsregierung liegen offenbar noch weit auseinander. Diese Ungewissheit beunruhigt den Fanvertreter Alexander Fischer.
Also das Horrorszenario für mich persönlich wäre, wir spielen jetzt ein Spiel beispielsweise in München vor 33% Zuschauern. Das Hygienekonzept funktioniert nicht wie geplant, insbesondere auf An- und Abreise. Und wir dann sowohl im Fußballbereich als auch gesamtgesellschaftlich massiv zurückgeworfen werden.
Für den Bayern-Fan wäre das auch eine schreiende Ungerechtigkeit. Zumal die Spiele der Bundesliga ja bis auf Weiteres ohne ZuschauerInnen stattfinden müssen.
Ein Beitrag aus München von unserem Landeskorrespondenten Tobias Krone. Der Deutsche Fußballbund hofft nach Aussagen von Philipp Lahm bei den EM-Partien in München auf ein zur Hälfte gefülltes Stadion. Es gebe viele Szenarien, sagte der DFB-Organisationschef heute beim Radiosender Antenne Bayern. Man plane von 0 bis zu 50% Zuschauern, sagte Lahm. Bislang hatten der DFB und München ja nicht verraten, wie die Szenarien für den Sommer konkret aussehen. Ist das überhaupt denkbar in der heutigen Corona-Lage? Diese Frage habe ich vor der Sendung mit dem Physiker und Aerosolexperten Gerhard Scheuch besprochen, unter anderem ehemaliger Präsident der Internationalen Gesellschaft für Aerosole in der Medizin. Er wirbt immer wieder für eine Open-Air-Strategie bei der Covid-Bekämpfung. Deshalb habe ich ihn gefragt, würde da auch darunter fallen, dass zehntausende Fans in ein Stadion dürfen?
Da bin ich zwiespältig. Einerseits natürlich Open Air statt Lockdown, ja. Die Zuschauer im Stadion werden keine große Infektionsquelle darstellen. Die werden sich nicht in Massen anstecken. Das große Problem bei diesen Veranstaltungen ist aber die An- und Abreise beziehungsweise dann auch der Aufenthalt in Innenräumen in diesem Stadion, zum Beispiel Toilettenanlagen und sowas. Das müsste man sehr, sehr sorgfältig kontrollieren und dort müsste man den Fokus drauf richten. Die Platzbelegung in den Stadien selbst halte ich für sehr unkritisch.
Warum? Ja, weil das, wenn die Leute jetzt relativ nah beieinander sitzen, zum Beispiel so grüppchenweise, warum ist das unkritisch?
Wenn die Masken auf hätten, wäre das relativ unkritisch, weil die Verdünnung in einem Stadion, auch in der Luft in einem Stadion, die ist so enorm, da ist so viel Luft um einen herum, dass ich da nicht damit rechnen würde, dass große Infektionen passieren würden. Das ist auch im letzten Sommer, waren ja auch einige Fußballstadien in Deutschland offen. Ich weiß es von der Stadt Dortmund. Die hatten also bis zu 10.500 Zuschauer im Stadion und hatten aber nur gestattet, dass Zuschauer aus dem Bereich Dortmund dort reingehen durften. Die hatten keinerlei Infektionsgeschehen da feststellen können im Zusammenhang mit dem Stadionbesuch.
Wobei also dann ja Leute daher, selbst innerhalb Dortmunds ja auch irgendwie anreisen müssen.
Genau das ist, wie gesagt, genau das ist das Problem. Diese Anreise ist mit Sicherheit die Krux. Und dann bei einer Europameisterschaft natürlich ist ja die Anreise wahrscheinlich nicht alle aus München, sondern die kommen ja dann auch von weiter her. Und das würde ich für das Risiko halten. Das Stadion selbst, die Besucher im Stadion selbst, das ist nicht das große Risiko. Das hat man ja jetzt auch bei den ganzen Demonstrationen mitbekommen. Dort gab es auch keine größeren Ausbrüche.
Vielleicht können wir das nochmal ganz genau unter diesem Aerosol-Aspekt durchspielen, weil das ist ja nach wie vor, gibt es da einfach sehr unterschiedliche Informationen für die Menschen. Und wenn wir uns jetzt einfach mal vorstellen, also man sitzt im Stadion am Platz und hat auch am Platz, das ist ja dann draußen am Platz, eine Maske auf. Stellen wir uns zum Beispiel vor, die Menschen gehen zu ihrem Platz hin, haben eine Maske auf, setzen sich hin, haben sie jetzt gesagt, das sehen sie nicht als großes Problem, weil die Maske und dieser Draußen-Aspekt ist in Ordnung.
Ja, ist in Ordnung.
Dann, wie ist es denn, wenn irgendwas ganz Emotionales passiert? Das kommt ja durchaus mal vor bei einer Fußball-Europameisterschaft. Ja. Sagen Sie dann praktisch, am besten, es fallen keine Tore oder strittigen Entscheidungen? Oder wie ist das?
Wir verbieten das Toreschießen, das wäre eine Möglichkeit. Nein,
nee, einfach unter dem Aerosolaspekt.
Unter dem Aerosolaspekt passiert dann auch nicht viel, weil wenn die dann unter ihrer Maske anfangen zu schreien, dann werden ja diese großen Tröpfchen sowieso zurückgehalten von der Maske. Die kleinen werden stark verdünnt nochmal von der Maske und in der Umgebungsluft. Und so ein Schrei, der dauert ein paar Sekunden, ja, da jubelt man vielleicht mal eine halbe Minute oder so. Und in dieser Zeit kann man gar nicht so viel Aerosole ausstoßen, dass man einen anderen anstecken würde. Ich würde natürlich darauf achten, dass wirklich nur entweder Personen eines Haushalts zusammensitzen oder dann immer Abstände zwischen den Plätzen ist. Das könnte man ja leicht regeln, indem man die Plätze eben stark reduziert. Das ist ja ganz einfach zu machen in diesen Stadien. Aber wie gesagt, die große Gefahr wäre dann nicht mal das Schreien nach einem Tor oder das Singen, weil das alles nur eine sehr kurze emotionale Geschichte ist.
Wie wäre es denn, wenn man sich in den Armen liegt, weil irgendwas Tolles passiert? Also wenn es jetzt ein Haushalt ist, passiert das vielleicht auch im Privaten, aber...
Klar. Aber das sehen Sie ja auf dem Fußballplatz. Die Fußballspieler, die liegen sich ja auch immer da auf einem Haufen in den Armen und da passiert auch nichts. Also auch bis jetzt noch keine Ansteckung passiert. Die Kontaktinfektion ist ja nicht gegeben. Es scheint ja mehr oder weniger eine Aerosolinfektion zu sein, die da eine Rolle spielt. Und da spielt das in den Armen liegen eine geringere Rolle. Wenn man sehr, sehr lange, sehr, sehr eng zusammensteht, man sagt ja immer 15 Minuten, wenn jetzt wirklich diese neue Mutante sehr viel ansteckender sind, dann sind das vielleicht 10 Minuten. Aber so lange braucht man einen sehr engen Kontakt, um sich zu infizieren. Und ich glaube, 10 Minuten Jubel halte ich für unwahrscheinlich in einem Spiel.
Also um jetzt nochmal festzuhalten, Sie finden das mit den Zehntausenden Fans dann eigentlich gar nicht so problematisch?
Naja, im Stadion nicht, aber wie gesagt, die Krux ist die Anreise. Es gibt den Studie aus Schweden, die haben ja jetzt untersucht, welche Berufsgruppe die meisten Infektionen hatte. Und oh Wunder, es waren die Fahrlehrer. Ja, also man sieht daran, dass gerade in so einem geschlossenen Fahrzeug die Ansteckung, wenn man da länger mit einem Infizierten in einem Fahrzeug sich aufhält, doch signifikant ist. Ne? Und die muss man eben beachten. Also da müsste man dann vernünftige Konzepte entwickeln, wie man die Leute an das Stadion ranbringt. Ja? Ja. Also das ist die Hauptkrux bei dieser Sache. Stadion selbst halte ich für ungefährlich.
Es wird ja auch ganz gern mit Tests argumentiert, dass zum Beispiel alle, die dann dort sind, einen Test machen. Dann müssten diese Tests ja auch vor der Anreise stattfinden und vielleicht so, dass man es auch tatsächlich kontrollieren kann, ob da wirklich jeder den auch selbst gemacht hat und richtig gemacht hat. Wenn ich jetzt Ihre Empfehlung richtig verstehe.
Das wäre eine Möglichkeit. Also diese Tests werden uns sicherlich helfen. Da laufen ja verschiedene Versuchsprojekte jetzt in Deutschland. Das muss man mal abwarten, wie die funktionieren. Ich halte das eigentlich für eine ganz gute Strategie, denn ich glaube, dass jemand, der so ein Superemitter ist, also der sehr viele Leute anstecken könnte, den wird man bestimmt mit so einem Schnelltest herauspicken können. Ja, es ist ja so, dass nicht jeder, der infiziert ist, auch infektiös ist. Es sind ja nur sehr wenige. Man sagt, weniger als 10% sind wahrscheinlich für 60-80% aller Infektionen verantwortlich. Das weiß man inzwischen aus vielen Studien. Und das sind sogenannte Superspreader oder Superemitter, sage ich dazu. Also die atmen sehr viele Teilchen aus. Und die müsste man vorher rausfinden können. Und da gibt es eben durch diese Teststrategien sicherlich Möglichkeiten.
Herr Scheuch, wir halten jetzt fest. Sie sagen, im Stadion sehen Sie jetzt nicht so das große Problem, eher bei der Anfahrt. Jetzt noch eine letzte Frage. Wie sehen Sie das Ganze denn, was die Außenwirkung angeht, dass da plötzlich tatsächlich dann doch eine Massenveranstaltung stattfindet, die im Fernsehen übertragen wird, in einer Zeit, in der sich Menschen dann möglicherweise immer noch stark einschränken müssen? Ist das aus Ihrer Sicht ein zusätzliches Problem?
Da müssen Sie einen Psychologen oder Sozialwissenschaftler fragen. Das kann ich Ihnen nicht beantworten. Wenn man das richtig kommuniziert, ist das, glaube ich, kein Problem. Man muss den Leuten ja jetzt auch nach und nach wieder mehr Freiheiten geben. Und diese Freiheiten liegen im Außenbereich, meiner Ansicht nach. Man muss den Leuten ganz, ganz klar kommunizieren. Wir stecken uns in den Innenräumen an. Gerade eine irische Studie hat 232.000 Infektionen untersucht. Davon waren 260.000. Der Rest war drin. Also wir haben ein Innenraumproblem. Und da müssen wir ran. Ja, wir müssen den Leuten klar machen, draußen ist es nicht so gefährlich. Es ist wirklich nicht gefährlich draußen. Wir müssen uns um die Innenräume kümmern. Und wenn man das klar kommuniziert, dann kann man auch mehr als nur ein Fußballstadion öffnen.
Fans in Stadien bei der Fußball-EM, das war bei uns im Deutschlandfunk der Physiker, Aerosolexperte und Unternehmer Gerhard Scheuch. Das Gespräch gibt's online auf unserer Website und in der Deutschlandfunk-Audiothek zum Nachhören. Noch kurzer Zwischenstand vom Fußball. Bei Mainz und Köln steht es inzwischen 2:2. Skiri für Köln und dann Onisivo für Mainz. Jetzt sind wir bei einer Europameisterschaft, bei der es heute mehrere EM-Medaillen für das deutsche Team gegeben hat. Besonders heraussticht natürlich Gold im Einer von Shootingstar Oliver Zeitler. Aber auch eine Enttäuschung für das Paradeboot, berichtet Jan Dittjogeit.
Das war ein herber Rückschlag für den Deutschlandachter. Das sonst so erfolgsverwöhnte Flaggschiff landete auf dem Lago di Varese, am Ende nur auf dem 4. Platz, hinter Großbritannien, Rumänien und den Niederlanden. Für Schlagmann Hannes Ozig war dieses Ergebnis nur schwer zu erklären.
1200 Meter, echt richtig gut gerudert. Und dann fängt es langsam an zu bröckeln. Wir steigen ins Training ein und wollen die Bestleistung bringen und es ist uns heute einfach nicht gelungen und deshalb ist das frustrierend, ja.
Damit blieb der Deutschlandachter zum ersten Mal seit 2008 bei einer internationalen Meisterschaft ohne Medaille. Ganz anders Oliver Zeitler. Der Weltmeister im Männer-Einer zeigte ein brillantes Rennen und sorgte mit einem Start-Zielsieg für einen perfekten Start ins Olympiajahr.
Das war die erste Regatta. Ich habe sicherlich noch Steigerungspotenzial, aber da will ich jetzt auch noch nicht zu viel verraten. Ich glaube, ich kann mich auf jeden Fall noch steigern und die anderen haben jetzt was zu tun.
Silber holte zudem der Leichtgewichtsmänner-Doppelzweier, Bronze gewann der Frauen-Doppelvierer. Mit 3 Medaillen in den olympischen Klassen blieb der Deutsche Ruderverband bei dieser EM allerdings unter den eigenen Erwartungen.
Das ist ein Bild, das man nicht gewohnt ist vom Deutschlandachter. Zum ersten Mal seit den Sommerspielen 2008 in Peking keine Podestplatzierung für das deutsche Flaggschiff. Darüber habe ich nach dem Rennen mit Achtermitglied und Athletensprecher Richard Schmidt gesprochen und ihn als erstes gefragt, wie er dieses Rennen selbst erlebt hat.
Ja, wir wollten eben sehr aggressiv losfahren. Das ist uns gelungen bis 1000 Meter. Und dann hat man eben gemerkt, dass dann vor allem die dritten 500 Meter, waren die anderen natürlich auch stark. Und ja, wir wissen jetzt, was wir machen müssen. Und ja, wir hoffen einfach, dass wir da die richtigen Schüsse ziehen.
Also Sie würden sagen, da hat die Strategie noch nicht so richtig gepasst oder war es die Kondition?
Nee, also die Strategie passt schon alles. Das ist natürlich immer so, das war der erste internationale Wettkampf jetzt seit schon längerem wieder. Die Briten haben wir jetzt anderthalb Jahre nicht gesehen. Das ist immer natürlich der erste Wettkampf, immer so ein bisschen so ein Schuss ins Blaue. Man weiß eben nicht genau, wie die anderen drauf sind. Das wissen wir jetzt. Und wir wissen jetzt auch, wo unsere Schwächen sind. Und da müssen wir jetzt eben dran arbeiten.
Es ist ja immer ganz schwer, sowas gerade einzuordnen mitten in einer Pandemie. Vielleicht können Sie uns ein bisschen dabei helfen. Zeigt das gerade einfach, dass in der Pandemie nichts ist, wie es war oder wie man es erwarten könnte?
Ja, also das Problem ist eben, dass natürlich letztes Jahr die komplette Saison ausgefallen ist. Wir hatten da zwar im Oktober hatten wir noch eine Europameisterschaft, aber wie gesagt, da hatten die Briten nicht teilgenommen. Ja, das verzerrt natürlich alles so ein bisschen und man muss eben schauen, was trainieren die anderen, wie können sie trainieren. Also die Briten konnten noch lange nicht rudern, haben sich dann anders vorbereitet, waren noch viel im Trainingslager. Ja, bei uns sind auch viele Trainingslager ausgefallen. Die haben dann versucht, in Dortmund viel zu rudern, soweit es ging. Ja, das sind immer so ein paar Unterschiede. Jetzt kommen wir zusammen. Aber das sind eher keine Ausreden, weil im Endeffekt zählt das einfach, was in Tokio passiert. Und da ist dann die Vorbereitung oder wie das bei dem Einzelnen gelaufen ist, eigentlich egal. Also wir müssen jetzt schauen, dass wir da die richtigen Schlüsse ziehen. Und dass wir dann möglichst am besten vorbereitet in Tokio ankommen.
Macht Ihnen denn die Pandemielage als Nebenschauplatz zum Sportlichen zu schaffen?
Ja, massiv, klar. Ich meine, bei uns, habe ich ja schon gesagt, ist Trainingslager ausgefallen. Das Training allgemein ist natürlich auch schon sehr umständlich. Das heißt, wir trainieren einfach nur in Kleingruppen. Dann die ständige Angst, auch zu erkranken und dann länger auszufallen. Dann ist natürlich das Thema bei uns Impfung natürlich auch ganz groß. Also wir wollen unbedingt geimpft sein, damit wir eben nicht erkranken und dann noch Tokio miterleben können. Ja, natürlich ist es für uns gar nicht schön im Moment. Ich meine, es geht vielen Leuten so, aber für uns natürlich auch sehr belastend, weil wir haben, wie gesagt, alles darauf ausgerichtet und wenn wir jetzt erkranken, dann kann es sein, dass es mit Tokio war. Und,
das wollte ich Sie gerade fragen. Also inwiefern spielt da der Zeitplan eine Rolle? Weil wer sich jetzt infiziert, der kann die Spiele in Tokio ja recht sicher nicht oder nur unter ganz eingeschränkter Leistungsfähigkeit absolvieren. Also jetzt sind Sie nach Italien gereist. Das hat man vielleicht dann ja auch im Hinterkopf.
Ja, also ich würde das jetzt nicht so dramatisch sehen. Also wenn man infiziert ist und keinen schweren Verlauf hat, dann kann man es durchaus noch schaffen, aber ist natürlich jetzt, sage ich mal, alles andere als gut. Und deswegen haben wir natürlich auch alle sehr, sehr viel Angst. Ne? Also wir reduzieren eben unser Leben nur noch auf im Training, also im Stützpunkt zu leben und zu Hause keine Leute mehr treffen. Also wir sind wirklich da total begrenzt in Kleingruppen unterwegs. Ist natürlich auch belastend für einen selbst und für natürlich auch für das Umfeld, ne, was dann eben, also was da mitziehen muss. Und dann immer im Hinterkopf die Angst zu haben, dass sich einer infiziert oder nicht. Und wir sind da super vorsichtig. Aber ich denke mal, für uns ist eben so die Lösung natürlich die Impfung. Und darauf warten wir dringend und hoffen, dass es jetzt bald losgeht.
Hoffen Sie da auf eine Priorisierung oder ist das gerade der Zwiespalt, eigentlich nicht priorisiert werden zu wollen vor anderen Risikogruppen, aber dann eben vor Tokio noch geimpft zu werden?
Also ganz ehrlich, natürlich ist es wichtig, dass die Schwachen in unserer Gesellschaft und die Kranken natürlich Vorrang haben. Und die Priorisierung, das stehe ich auch voll hinter. Aber für mich persönlich, also ich würde schon gerne jetzt zeitnah geimpft werden. Also ich bin auch sehr ungeduldig. Ich glaube, das sind viele in Deutschland, aber wir haben sehr, sehr viel zu verlieren. Wir kämpfen natürlich auch für Medaillen oder um Medaillen. Und ja, da ist, muss man ganz klar sagen, das machen wir ja natürlich auch, wir starten für Deutschland. Und wenn man natürlich sieht, dass andere Nationen sich schon geimpft haben oder fast alle Nationen geimpft sind, dann ist das natürlich irgendwo auch ein Nachteil. Ne? Also die verhalten sich natürlich ganz anders als man selbst und die können viel freier trainieren als wir. So ist die Situation jetzt. Wir nehmen die an und müssen jetzt einfach da das Beste draus machen. Wir haben jetzt heute einen Schuss vom Bug bekommen, erstmal so. Und jetzt müssen wir eben weiter hart arbeiten an unseren Schwächen und die ausmerzen und dann möglichst dann beim nächsten World Cup in 3 Wochen da weiter angreifen.
Höre ich jetzt bei Ihnen eine versteckte Forderung vielleicht auch an den Bundesgesundheits- oder den Sportminister, was die Impfung angeht?
Ja, wenn er zuhört, kann er ganz gerne die Impfung geben, ja. Aber ich glaube nicht, dass es da irgendwie eine Veränderung der Impfpriorisierung gibt. Wie gesagt, wir wollen uns auch nicht vordrängeln. Wir hoffen einfach nur, dass es möglichst schnell geht und dass möglichst alle jetzt bald geimpft werden und darunter natürlich auch wir.
Herr Schmidt, dann will ich Sie ganz gern zum Schluss noch mal kurz in Richtung Ausblick fragen. Was ist das denn jetzt für ein sportliches Signal an die Konkurrenz, was da heute gelaufen ist? Wiegt das jetzt tatsächlich so schwer, dass Deutschland auf Platz 4 mal landet? Oder sagen Sie, das wissen die anderen dann vielleicht schon so einzuschätzen, dass Deutschland immer irgendwie auch sich wieder ganz nach vorne katapultieren kann?
Ja, also ich würde jetzt da, also wenn wir jetzt gewonnen hätten und die Briten wären Vierter geworden, hätte ich die jetzt auch nicht abgeschrieben. Also sie können uns gerne abschreiben, die anderen. Ich behaupte, das wäre ein Fehler. Aber wie gesagt, wir werden natürlich unsere Schlüsse ziehen und wir werden letztlich jetzt noch aggressiver und noch motivierter, da das wieder gerade zu biegen. Ich weiß, wie die Mannschaft auch oder wie wir uns da, ja, wie wir uns fühlen, und wir sind natürlich alle mächtig sauer. Und wir werden sich alles geben, um das wirklich wieder, ja, dass irgendwann die Ergebnisse anders da sind. Und das kann ich schon sagen, dass wir da, ja, in der kommenden Zukunft da ja, unser Bein aufreißen, damit wir da wieder vorne sind.
Was passiert denn jetzt die nächsten Wochen?
Ja, wir trainieren weiter hart. Und ja, der Trainer wird natürlich dann auch seine Konsequenzen ziehen. Also der wird natürlich dann das Training auch ein bisschen umstellen. Und ja, wir haben ja auch einen Plan. Also wir sind jetzt Vierter geworden, ja, aber der Abstand nach vorne war jetzt nicht so unfassbar groß. Das heißt, ja, das ist natürlich alles drin, und wir haben unseren Plan, beziehungsweise der Trainer hat seinen Plan, den wird jetzt weiterverfolgt, und wichtig ist, dass wir jetzt alle mitziehen und vor allen Dingen da auch motiviert dranbleiben.
Sagt Richard Schmidt, Teil des Deutschland-Achters, der heute bei der Ruder-Europameisterschaft in Italien den vierten Platz belegt hat. Bei den Schwimmern zeigt sich Doppelweltmeister Florian Wellbrock gut 100 Tage vor den Olympischen Spielen in bestechender Form. Beim Qualifikationswettkampf in Magdeburg siegte er über seine Paradestrecke 1500 Meter Freistil. Zweiter wurde Lukas Mertens, der auch deutlich unter die Tokio-Norm kam. Sarah Köhler, die den Olympiastartplatz schon sicher hatte, musste sich heute über 800 Meter mit Platz 2 hinter Isabel Gose begnügen. In der Handball-Bundesliga bleibt der Zweikampf um die Meisterschaft spannend. Mit einem souveränen Heimsieg gegen Leipzig zogen die Flensburger in der Tabelle wieder am Rivalen Kiel vorbei. Finn Ole Martins.
Vor der Pause gelang es der Mannschaft von Trainer Mike Machulla erstmals auf 6 Tore davonzuziehen. Leipzig machte zu viele Fehler, um der individuellen Qualität Flensburgs, beispielsweise Jim Gottfriedsson oder Mats Mansalasen, etwas entgegenzusetzen. Ein Fehlpass hier, ein Fehlwurf dort, so kann man der Flensburger individuellen Klasse eben nicht entgegenkommen. Schwerer wog aus Flensburger Sicht der Ausfall von Linksaußen Hampus Wanne, der aus dem Spiel genommen werden musste. Zumindest Kreisläufer Johannes Goller konnte nach einer Blessur im zweiten Abschnitt wieder mitspielen. Das dürfte den personell gebeutelten Flensburgern fast wichtiger als der Vorsprung gewesen sein, der zwar zeitweise auf 3 Tore schmolz, am Ende aber bei 29-23 stehen blieb. Souverän und in der Höhe verdient. Flensburg damit wieder Tabellenführer mit der weißen Weste zu Hause gegen Leipzig, das auf Rang 10 steht.
In der Volleyball-Bundesliga sind die Abläufe ganz anders, wenn es um die Meisterschaft geht. Da gibt es Playoffs und nur 2 Teams schaffen es in die Finalrunde. Das sind gerade Berlin und Friedrichshafen. Mindestens 3 Siege braucht ein Team in dieser Best-of-5-Serie. Berlin hat heute im 2. Spiel den 2. Sieg geholt und damit einen großen Schritt in Richtung Titel gemacht. Jakob Rüger.
Das war ein beeindruckender Auftritt der BR Volleys in diesem 2. Finalspiel um die deutsche Meisterschaft. Am Ende ließen sie den VfB Friedrichshafen mit 3:0 mal überhaupt keine Chance in der Berliner Max-Schmeling-Halle. Schon im ersten Durchgang Berlin dominant, präsenter, mit mehr Selbstvertrauen als noch im ersten Finalspiel. 25-22 ging dieser Durchgang an die Berliner. Der zweite Durchgang ebenfalls deutlich mit 25-17. Im dritten Satz wehrte sich Friedrichshafen nochmal, machte das Ganze hinten raus spannend. Die Berliner vergaben gleich 2 Matchbälle und konnten am Ende doch über ein 25-23 jubeln. Der 2. Sieg in dieser Finalserie, und schon am kommenden Donnerstag könnten die BR Volleys zum 11. Mal deutscher Meister werden.
Olympische Spiele wie die in Tokio wären nicht zu stemmen, wenn es nicht zehntausende freiwillige Helferinnen und Helfer gäbe, die unterstützen. Vom IOC werden sie mitunter blumig als Herzschlag des olympischen Erbes bezeichnet. Auch für die Spiele in Tokio im Sommer waren Helfer aus der ganzen Welt eingeplant, aber mit dem Ausschluss von Zuschauern aus dem Ausland werden auch die Helfer nicht mehr gebraucht. Und das sorgt für einige Misstöne, berichtet Felix Lill.
Ich dachte mir, was ist das denn? Ich habe schon bei anderen Olympischen Spielen mitgemacht und so schlecht bin ich noch nie behandelt worden. Das ist wirklich traurig.
So fasst die Spanierin Montserrat Rea ihre Erfahrungen mit dem Organisationskomitee der Olympischen Spiele zusammen. Diesen Sommer hätte die Spanierin bei den Reitsportveranstaltungen in Tokio helfen sollen. Dass es dazu nicht mehr kommen wird, erfuhr sie in einer kurzen E-Mail.
Sie haben uns eine Nachricht geschickt, die im Prinzip sagte, wenn du bis zum 3. Mai keinen neuen Brief erhältst, bist du draußen. Bitte klicke dann hier, um dein Engagement zurückzuziehen. Das war alles. Ich kenne Leute, die $1,000 ausgegeben haben für die Unterbringung im letzten Jahr. Sie haben das Geld nicht mehr zurückerhalten. Es fühlt sich alles so an, als würden sie einen nur ausnutzen.
Montserrat Rea ist Englischlehrerin in Barcelona und eine von 110.000 Freiwilligen, die bei den Spielen von Tokio hinter den Kulissen mithelfen sollten. Diese sogenannten Volunteers waren eingeplant zum Kontrollieren der Tickets, Zuweisen der Plätze, zur Unterstützung der internationalen Presse und prominenten Gäste. Ohne sie, so heißt es bei den Olympischen Spielen jedes Mal, wäre die größte Sportveranstaltung der Welt nicht machbar. Aber diese Olympischen Spiele werden anders. Inmitten der Pandemie haben die Tokioter Organisatoren entschieden, Gäste aus dem Ausland auszuschließen. Dies sei sicherer, weil so das Infektionsrisiko noch relativ gering gehalten werde. Und ohne Besucher aus dem Ausland braucht man auch nicht mehr so viele Helfende aus dem Ausland. Deswegen sind jetzt fast alle Volunteers, die nicht aus Japan kommen, ebenso ausgeladen. Das führt zu Enttäuschung. Denn wie Montserrat Rea haben die Volunteers aus allen möglichen Ländern ihren Jahresurlaub genommen und Geld gespart. So auch der US-Amerikaner Mario DePavio aus Texas.
Ich bin ein bisschen frustriert durch die Art und Weise, wie das gemacht wurde. Fairerweise muss man sagen, die Organisatoren waren immer freundlich zu uns, wenn es um die Vorbereitungen ging. Da haben sie uns schon mit Respekt behandelt, auch im Bewerbungsprozess. Aber es war auch sehr enttäuschend, dass man uns Volunteers nicht früher informiert hat als die Öffentlichkeit.
Zu Beginn der Vorbereitung, so berichten viele Volunteers, wurden die Freiwilligen immer als Truppe eingeschworen. Denn sie sollten uniformiert auftreten, immer helfen und als freundliche Gemeinschaft rüberkommen. Nun aber werde zwischen hilfsbereite Menschen ein Keil getrieben. Das beobachtet jedenfalls der 20-jährige Mario De Pavia, der im Radsportbereich für ausländische Gäste zuständig gewesen wäre und jetzt überflüssig ist.
In dieser letzten E-Mail von den Organisatoren stand auch, dass ein paar wenige Auserwählte weiterhin kommen dürfen. Ich habe zum Beispiel von einer Person gehört, die spezielle Fähigkeiten im Umgang mit Pferden hat. Sie kann nach Tokio, aber für all die anderen fühlt sich das mies an, als würde die eigene Hilfe nichts mehr bedeuten.
Viele der Volunteers hinterfragen jetzt ihre Hilfsbereitschaft. Zwar haben sich die wenigsten von ihnen aus purem Altruismus beworben. Sie wollten dabei sein bei einem historischen Ereignis wie Olympia und Leute aus aller Welt kennenlernen. Aber Opfer haben sie für dieses Abenteuer trotzdem gebracht. Bis auf ein tägliches Nahverkehrsticket und ein Mittagessen bezahlen die Olympia-Veranstalter ihren Volunteers nichts. Und dabei bleibt es auch. Auf Anfrage, ob die Freiwilligen unterstützt werden, wenn sie nun auf Kosten sitzen bleiben, antwortet das Organisationskomitee in einer E-Mail nur dies.
Zum Zeitpunkt der Bewerbung haben wir alle Volunteers um ihr Einverständnis gebeten, dass sie ihre Kosten für Reise und Unterkunft selbst tragen. Daher wird Tokio 2020 für keine Kosten aufkommen.
Das habe wenig mit der allseits bekannten japanischen Höflichkeit zu tun, sagt Viktor, ein Volunteer aus Moskau, der ebenfalls für ausländische Gäste zuständig sein sollte. Ob die ausgeboteten Freiwilligen als Dankeschön für ihre Bereitschaft nun einen Gutschein erhalten oder wenigstens den versprochenen Tokio 2020 Trainingsanzug?
In one word, no.
In einem Wort, nein. Keine Unterstützung, keine Gutscheine, keinen Trainingsanzug, nichts. Wir sind für sie nur noch verzichtbare Ausländer. Sobald wir nicht mehr gebraucht werden, heißt es
Sayonara.
Über 15 Jahre hat Viktor vor allem in Russland immer wieder bei kleineren Events als Freiwilliger gearbeitet. Er schätzte das freundliche Miteinander. Die Spiele in Tokio, für die er jahrelang gespart hat, sollten der Höhepunkt seiner Volunteer-Karriere werden. Aber jetzt geht es ihm wie vielen anderen auch.
As for what I actually got of it.
Verschwendete Zeit und Nerven, geplatzte Träume und ein bisschen Wut. Anders kann ich mein Volunteering-Abenteuer nicht zusammenfassen, das vor 3 Jahren begonnen hat.
3 long years ago.
Die vergessenen Volunteers von Tokio, das war ein Beitrag von Felix Lill. Der deutsche Radprofi André Greipel hat zum Auftakt der Türkei-Rundfahrt einen Sieg im Sprint verpasst. Im Ziel der ersten Etappe in Konya belegte Greipel den 6. Platz beim Sieg des Niederländers Arvid de Kleyn. Besonders bemerkenswert ist zum Auftakt dieser Türkei-Rundfahrt aber das Comeback eines niederländischen Fahrers. Im vergangenen Sommer hatte Fabio Jakobsen einen sehr schweren Sturz. Das Video von der Polen-Rundfahrt hat im August auch viele Menschen aufgerüttelt, die sonst nicht unbedingt Radsport schauen. Danach schwebte der gestürzte Jakobsen in Lebensgefahr. Nach vielen Operationen, Reha und psychologischer Betreuung ist er jetzt wieder am Start. Sein Sturz hat auch den Radsport verändert, berichtet Tom Mustroff.
Der Sturz vom 5. August 2020 wird vielen Beobachtern noch lange in Erinnerung bleiben. Räder krachen ineinander, Eisengitter fliegen weg, mehrere Radprofis bleiben verletzt am Boden liegen. Über allem kreist der Hubschrauber des Fernsehens. All das ereignet sich bei der ersten Etappe der Polen-Rundfahrt. Der niederländische Radprofi Dylan Groenewegen drängt im Zielsprint seinen Konkurrenten Fabio Jakobsen auf der linken Seite bei Tempo 80 in die Gitter. Zweimal fährt er den Ellenbogen aus. Jakobsen stürzt. Die Gitter halten der Kollision nicht stand. Jakobsen wird schwer verletzt und im Krankenhaus in ein künstliches Koma versetzt. Es war der schwerste Sturz der Radsportsaison 2020. Sturzverursacher Groenewegen ist im Interview des niederländischen Fernsehens fassungslos über das Geschehene.
Ja, ich sag auch, denke nicht aus.
Man konnte sofort sehen, dass es sehr schlimm ist. Dann siehst du seine Teamkollegen um ihn herumstehen. Jetzt kann man nur noch hoffen. Ich möchte mich für meinen Fehler entschuldigen.
Ja, sorry for my fault.
Sagt Groenewegen unter Tränen und gibt sein eigenes Fehlverhalten auch unumwunden zu.
Es ist ein Sprint und es war mein Fehler, die Linie zu verlassen. Jetzt hoffe ich auf Fabios schnelle Genesung.
Dass Fabios Spur erläuft.
Schnell verläuft die Genesung nicht. Zu diesem Zeitpunkt ist nicht einmal sicher, ob Jakobsen überhaupt überleben wird. Wegen der Schwere der Verletzungen wird Jakobsen mehrere Tage in ein künstliches Koma versetzt. Eine ganze Serie von Operationen folgt. Sein Gesicht muss mit 130 Stichen geflickt werden. Der niederländische Radprofi verliert fast alle Zähne. Ein neuer Kiefer wird von den Chirurgen gebaut.
Als ich aus Polen zurückkam, konnte ich mich nicht mal selbst duschen. Meine Freundin half mir, sie half mir beim Essen. Ich war im Grunde behindert.
Blickt Jakobsen aus heutiger Sicht auf diese Zeit zurück. Jetzt, bei seinem Comeback in den Wettkampfsport, 8 Monate nach dem Horrorsturz, macht der 24-Jährige einen ausgesprochen munteren Eindruck. Er ist bei der Pressekonferenz vor der Türkei-Rundfahrt sogar zu Scherzen aufgelegt.
Ich denke, ich habe mich nicht so viel verändert. Ich bin immer noch der alte Fabio, außer dass mir ein paar Zähne fehlen.
Sagt er und präsentiert den Kameras einen weiterhin zahnlosen Unterkiefer. Im Sommer sollen die Implantate eingesetzt werden und Jakobsen fährt bereits Rennen. Vor dem Neustart ist er aufgeregt.
Ich fühle mich jetzt ein wenig wie ein Jungprofi. Ich höre in meinen Körper hinein, ich höre auf die sportlichen Leiter und versuche, jedem so gut zu helfen, wie mir das möglich ist. Aber anstatt viel zu helfen, muss ich vielleicht froh sein, es überhaupt bis ins Ziel zu schaffen.
Bei der heute begonnenen Türkei-Rundfahrt soll er zunächst als Anfahrer für Mark Cavendish agieren. Der Sprinter blickt aber auch schon weiter in die Zukunft.
Im Kopf habe ich bereits Rennen gewonnen. Jetzt muss nur noch mein Körper mitmachen.
Sollte er das Gefühl haben, sogar selbst wieder um Siege mitfahren zu können, will er seine Ansprüche beim Team anmelden. Jakobsens schlimmer Sturz hat den Radsport verändert. Dylan Groenewegen erhielt eine 9-monatige Sperre vom Weltradsportverband UCI. Er wird erst im Mai wieder Rennen bestreiten. Die riskante, weil bergab führende Zielankunft in Katowice wurde verboten. Und die UCI erließ neue Sicherheitsregeln. Rennveranstalter müssen jetzt bessere Absperrgitter aufstellen und die Tore für die Kilometermarkierungen jenseits der Absperrungen fixieren. Es gibt auch strengere Auflagen für Begleitfahrzeuge. Fabio Jakobsen begrüßt die Änderungen, die sein Sturz ausgelöst hat.
We race in a sport
Wir betreiben einen Sport, in dem Unfälle geschehen können. Sie sollten nicht geschehen. Aber wenn die Sicherheitsmaßnahmen zu 100% stimmen, werden die Schäden für Fahrer oder Zuschauer geringer sein. Deshalb sind die neuen Sicherheitsregeln keine schlechte Sache.
Aber auch in die neuen, stabileren Gitter will der wiederhergestellte Radprofi lieber nicht fliegen, sagt er noch.
Tom Mustroff erzählte die Geschichte von Fabio Jakobsens Rückkehr in den Profiradsport. Barreiro hat gerade für Mainz gegen Köln erhöht auf 3:2. Dass man sich mit einem Wiedereinstieg in den Spitzensport Zeit lassen sollte, das zeigen momentan viele Sportler, die am Coronavirus erkrankt waren. Der Sportmediziner Wilhelm Bloch von der Deutschen Sporthochschule warnt im Deutschlandfunk Sportgespräch davor, dass sich Sportlerinnen und Sportler, die eine Corona-Erkrankung haben oder hatten, wieder früh zu hart belasten.
Und ich muss ganz klar sagen, dosierte Belastung und ganz langsamer Belastungsaufbau. Und da habe ich schon, wenn ich das so sehe, meine Bedenken, dass viele Sportler auch mit dem Blick gerade auf große Wettkämpfe und so weiter relativ schnell wieder ins Training reingehen und dann kommen die Rückschläge. Weil die Krankheit kommt nicht in einem einzigen Schub, sondern sie hat Wellen. Also das ist so wie die Wellen, die jetzt im Prinzip in der Pandemie laufen. Die kommt dann nach Monaten wieder und dann gibt es andere Symptome. Das ist eine Erkrankung, die alle Organe des Körpers im Endeffekt betrifft. Wir haben eine Erkrankung, die kennen wir jetzt seit gutem Jahr. Und wir kennen die Erkrankung noch nicht wirklich. Wir wissen nicht mal genau, warum es im Prinzip so viele neurologische Ausfälle gibt. Wir haben auch noch nicht 100% verstanden, warum es im Prinzip zum Beispiel Muskelprobleme gibt oder warum es eine erhöhte Herzfrequenz noch gibt und letztendlich Leistungsverluste gibt. Ich habe schon ein bisschen Angst und auch ein bisschen Bauchschmerzen dabei, dass einige Symptome nicht so schnell zurückgehen und dass das im Prinzip auch dauerhaft Leistungseinschränkungen bringen kann.
Das sind schwierige Entscheidungen, vor denen da auch Mannschaftsärzte stehen. Das weiß auch Wilhelm Bloch.
Also ich habe schon ein bisschen Bedenken. Ich habe auch ein bisschen Bauchschmerzen dabei. Also ganz ehrlich, ich wollte auch nicht unbedingt immer in der Verantwortung des verantwortlichen Mannschaftsarztes sein. Weil das ist eine ganz, ganz schwierige Situation. Extrem hoher Druck, da ist ja ein wirtschaftlicher Druck und alles dabei bei den Vereinen. Und dann ist man natürlich geneigt, im Endeffekt auch zu sagen, naja, es ist nicht ganz so schlimm und der Spieler ist schon wieder einigermaßen belastbar. Aber dann passieren genau diese Dinge. Das geht dann mal wieder gut, man bringt ihn nach 3 Wochen wieder ins Spiel hinein. Aber was kommt nach 2 oder 3 Monaten? Und das Risiko, das darf man einfach nicht eingehen. Also da muss man im Prinzip auch schon sehr restriktiv sein und sagen, okay, lieber die Spieler 2, 3 Wochen länger draußen halten und vernünftig aufbauen und genau hinschauen. Und wenn dann im Prinzip wieder eine Leistungsverschlechterung kommt, halt nochmal rausnehmen. Ist aber, und da sehe ich einfach unter dem Druck, natürlich total schwierig.
Das ganze Sportgespräch, auch mit der Triathletin Katharina Blach, die nach einer Corona-Infektion im vergangenen Sommer immer noch mit Spätfolgen zu kämpfen hat, hören Sie hier im Deutschlandfunk ab 23.30 Uhr oder als Podcast in unserer DLF-Audiothek. So, wir haben noch auf den Abpfiff gewartet und jetzt ist es auch soweit. Mainz gewinnt gegen Köln mit 3:2. Das war Sport am Sonntag. Schön, dass Sie heute dabei waren. Am Mikrofon war Marina Schweizer. Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut.